Manchmal kommt sie ein bisschen schrullig daher. Ihr Geruch geht den Gerüchten voraus und ihr bisschen heruntergekommener Kleinbus, der steht ihren heruntergekommenen Kleidern in nichts nach. Ich erzähle euch heute von Mary Shepherd. Das ist eine alte Dame, die kommt so ein bisschen schrullig rüber. Die ist in England zu Hause und die kreuzt mit ihrem Kleinbus auf einmal in einem Londoner Stadtteil auf, in Camden Town, wo eigentlich die wohlhabenden Leute wohnen, die gut situierten Briten. Die haben da ihre Gärten, da sind fein säuberlich gepflegte englische Rasen und schöne Vorgärten. Da leben Künstler, Theaterleute, Autoren. Und mitten in diesem Viertel parkt jetzt die Mary Shepherd mit ihrem alten Bus vor den Haustüren der edlen Leute und sie bleibt da parken und wohnt in ihrem Bus. So lange, bis irgendwann die Polizei kommt und ihr das verbietet, dass sie da dauerhaft parken darf. Diese alte Dame ist für die ganze Straße mit ihrer Art und mit ihrer Einstellung, mit dem, wie sie den Leuten begegnet, eine ganz schöne Herausforderung. Sie nervt manchmal richtig und sie passt nicht ins Bild. Und selbst wenn man freundlich zu ihr ist, bekommt man bloß einen ganz grantigen Blick und einen bissigen Kommentar zurück. Das geht so lang so, bis eines Tages der Buchautor Alan Bennett seinem Herzen nachgibt und ihr erlaubt, dass sie vorübergehend in seiner Auffahrt parken darf. Also mit ihrem Bus darf sie in seine Hofeinfahrt reinparken und dort in ihrem Bus wohnen. Das ist eine wahre Geschichte, die ich euch da erzähle. Diese Mary Shepherd gibt es tatsächlich und die hat er auch gewohnt in der Auffahrt von diesem Alan Bennett. Eigentlich hat er ihr erlaubt, dass sie 3 Wochen da stehen bleiben darf. Daraus sind letztlich 15 Jahre geworden. So lange hat sie da gewohnt in der Auffahrt von diesem Nachbarn. Das ist eine wahre Geschichte, da gibt es auch einen Film dazu und das wird einer der Filme sein, die wir beim Sommerkino angucken, nämlich am Freitag schauen wir diesen Film an und wer ihn mitschauen möchte, ist herzlich eingeladen ans Pfarrhaus, da gucken wir diese englische Komödie. Und er passt ganz gut zu unserem Predigtext, finde ich, weil es da eben auch darum geht, dass man Fremden eine Herberge bietet und dass man auch vor den Leiden, auch vor den schwierigen Dingen, vor den nicht so schönen Dingen bei anderen nicht die Herzenstür zuschlägt. Wir haben heute einen Predigtext, der steht am Ende vom Hebräerbrief, relativ am Ende, im letzten Kapitel. Das sind die ersten 3 Verse. Und ich zeige euch mal diese ersten 3 Verse. Die klingen so, in der Hoffnung für alle hört sich das so an. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht Christen bei, die verhöhnt und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden sie die Schläge euch treffen. Liebe Gemeinde, diese Aufzählung von Aufforderungen ist einfach nur, eigentlich nur der Anfang von einer ganz langen Liste in Hebräer 13, wo lauter ethische Anweisungen kommen, wie man sich verhalten soll. Es geht da aber nicht nur darum, dass man den Christen jetzt am Schluss von so einem Brief nochmal ein neues Gesetzbuch diktiert, sondern es geht vielmehr um die Umsetzung von dem, was vorher 12 Kapitel lang ausführlich beschrieben worden ist. Ausführlich ging es darum, dass 12 Kapitel lang dargestellt worden ist, wie dieser neue Bund in Christus aussieht. Ohne diesen neuen Bund als Vorlauf wären diese Regeln im Kapitel 13 alle bloß Aufforderungen, Verhaltensregeln für anständige Menschen. Aber wenn man das im Hinterkopf behält, dass es die Konsequenz ist von den 12 Kapiteln vorher, von dem neuen Bund in Christus, dann sind es Beispiele für gelebtes Christsein, die hier aufgeführt werden. Und die ersten 3 gucken wir uns jetzt mal genauer an, eben diese 3 Verse, die uns da heute gegeben worden sind. Und ich versuche das immer ein bisschen so mit aufzunehmen, dass dieser neue Bund die Grundlage ist, die Verbundenheit in Christus, die Grundlage ist für das, was hier steht. Verbundenheit in Christus ist die Grundlage dafür, dass wir auch mit anderen Christen verbunden sind. So steht es hier im Vers 1, dass wir einander als Brüdern und Schwestern lieben können. Im Griechischen steht hier das Wort Philadelphia. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Philadelphia heißt wörtlich übersetzt die Bruderliebe. Die Liebe zum Glaubensbruder und zur Glaubensschwester gilt es natürlich ganz genauso. Und das ist mehr als nur ein höflicher Umgang mit gleichgesinnten Menschen, sondern die sind ja Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, weil sie eine Verbindung haben zum Herrn, so wie ich eine Verbindung habe zum Herrn. Ich glaube, man muss sich das immer wieder klar machen, was die Besonderheit von dieser Verbundenheit in Christus ist, die wir als Gemeinde und als Gemeinde Jesu Christi haben. In den frühen christlichen Gemeinden, da war es ja so, dass in diesen neuen Gemeinden Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammengekommen sind. Aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Da waren Reiche dabei, da waren aber auch ganz arme Menschen dabei. Aus verschiedenen Orten sind sie zusammengekommen, haben sich meistens an Zentren gesammelt, wo sie auf das Wort Gottes gehört haben und wo sie auf Prediger gehört haben, Missionare gehört haben. Da waren welche dabei, die waren vorher Juden. Andere, die waren vorher heidnisch-griechisch orientiert und manche ganz anders oder gar nicht religiös. Manche waren Römer. Ganz unterschiedliche Personen. Und manche haben ihre bisherigen Beziehungen, die Verbindungen in die Familien, wenn sie zum Beispiel davor Juden waren, dann haben sie die verloren oder zumindest ein Stück weit verloren, wenn sie zu Jesus sich bekannt haben. Das, was die Menschen, die da zusammengekommen sind, verbunden hat, war der Glaube an Christus. Die Verbindung zu Christus. Das ist das, was Verbindung untereinander schafft. Und wenn wir heute dran denken, mit wem uns der Glaube verbindet, dann haben wir auch Schwestern und Brüder an unserer Seite, die völlig anders sind als wir selber. Das kann man in unserer Gemeinde sehen und das kann man in allen christlichen Gemeinden sehen, dass da Menschen zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Prägungen, mit ganz unterschiedlichen Glaubenserfahrungen, mit ganz unterschiedlichen theologischen Meinungen. Da geht es ziemlich auseinander manchmal. Und dann kommt ja noch dazu, dass Persönlichkeit und Charakter und Temperament auch noch unterschiedlich sind. Und trotzdem sind wir verbunden durch den Glauben. Die Verbindung zu Christus, die verbindet uns gleichzeitig mit anderen Christen. Am Freitag beim Mitarbeiterfest haben wir auch eine Verbindung hergestellt. Das war die Aufgabe. Wir müssen uns mit Klopapier quasi untereinander verbinden. Da hat man ganz vorsichtig das Klopapier weitergeben müssen, dass die Verbindung nicht reißt. Und dann ist aber eine große Kette von Menschen quasi entstanden. Ich glaube, so eine ähnliche Verbindung ist der Glaube auch. Er hat eine verbindende Kraft, selbst mit Menschen, mit denen er ansonsten ganz wenig verbinden würde. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, dass ihr im Urlaub wart, vielleicht auf dem Campingplatz irgendwo und neben euch, der Wohnwagen neben euch, hat auch einen Fischaufkleber drauf. Oder auf dem Auto neben euch ist ein Fischaufkleber. Dann hat man schon eine Verbindung zu dem, der daneben einem parkt. Man hat schon was, über das man sich austauschen kann. Man hat eine Gemeinsamkeit. Oder ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo ich mit Mitfahrgelegenheit mal mit irgendwelchen fremden Leuten, junge Leute, zum Flughafen gefahren bin, in dem Auto, und da schwätzt man halt auch so. Und dann haben die erzählt, dass die Jugendarbeit machen in einer freien Gemeinde, dort, wo sie wohnen. Und ruckzuck war da eine Verbindung da, war da Vertrautheit da. Da war, auch wenn sie aus einer ganz anderen Gemeinde kommen, die völlig anders funktioniert, war dann was da, wo wir die Verbundenheit gespürt haben. Vielleicht haben manche von euch auch so ein Erlebnis, wo man Verbundenheit gespürt hat. Kannst du mal kurz drüber nachdenken und wenn du möchtest, kannst du auch dein Mikro aufmachen. Und wenn dir was ganz Passendes einfällt, kannst du mal kurz erzählen, wo du diese Verbundenheit in Jesus schon mal erlebt hast. Wo dir vielleicht jemand begegnet ist, den du gar nicht kanntest, aber wo du gemerkt hast, ja, da war ich, dadurch, dass wir mit Christus verbunden sind, waren wir auch untereinander verbunden. Gibt es da jemanden, der da spontan ein Erlebnis hat? Ich warte mal geschwind einen Moment, dann hat man die Möglichkeit, das zu überlegen und vielleicht ganz kurz einen Einblick zu geben.
Ich traue mich jetzt doch mal, in der Hoffnung, dass ich das mal richtig verstanden habe. Also, ich gehe ja jetzt dann bald ein paar Monate auf Prag und habe da eine Wohnung gesucht über so ein christliches Netzwerk von allerhand internationalen Leuten. Und habe so dazu geschrieben, ich hätte am liebsten WG oder Gastfamilie, einfach, dass ich auch gleich ein bisschen Leute kennenlerne. Und dann kriege ich so eine E-Mail zurück, wo steht, liebe Erian, leider können wir dir nicht helfen. Ich habe so gedacht, gut. also nicht helfen mit der Wohnung, aber komm doch mal bei uns vorbei zum Abendessen. Ich habe dann ein bisschen googelt, das sind christliche Missionare in Prag. Und genau, da ist quasi, ohne dass ich die kenne, schon eine Verbindung entstanden.
Wunderbar, vielen Dank, Elian. Das ist doch ein schönes Beispiel für so eine Verbindung mit Menschen, die dir völlig fremd sind, wo du jetzt gar nicht weißt, ob du auf andere Art zu denen passt oder ob man da harmonieren würde. Aber das reicht schon mal, dass man sich in Christus verbunden weiß. Das gibt einem schon das Gefühl, dass man sich verstanden weiß, dass man sich aufgehoben weiß. Diese Verbindung in Christus, das ist was ganz arg Wichtiges, glaube ich. Und gerade in einer Welt wie unserer und in unserer Zeit, die sich so immer weiter ausdifferenziert, wo man sich eher voneinander entfernt, wo man sich unterscheidet, wo es auch zwischen Christen heute oft darum geht, was auch die Gemeinden unterscheidet, wie man unterschiedlich Glauben lebt, wo wir Dinge unterschiedlich sehen. Das betont man in unserer Zeit immer sehr stark und das ist alles richtig und manchmal vielleicht ja sogar auch angebracht, dass man sich distanziert von dem, wie wir andere Glauben leben. Und trotzdem, finde ich, erinnert uns unser Predigtext dran, dass wir die Liebe zu den Glaubensgeschwistern nicht verlieren sollten. Dazu fordert uns dieser erste Vers vom Predigtext auf. Da schreibt er da, weiterhin, liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Das heißt, so viel wie verliert es nicht. In der Luther-Übersetzung heißt es, bleibt in dieser Liebe. Offensichtlich hat man damals schon die Christen, die ersten Christen ermahnen müssen, dass sie diese Liebe unter Christus Nachfolger nicht verlieren oder nicht für zu selbstverständlich annehmen. Umso wichtiger ist, dass wir uns daran erinnern, wie wichtig diese Verbundenheit ist. Die Verbundenheit in Christus, die eine Verbundenheit unter uns Christen darstellt. Sie ist die Grundlage dafür, dass Glaube nicht nur ein Privaterlebnis ist, sondern dass es eine gemeinschaftliche Erfahrung ist und die ihre Tiefe auch in diesem Gemeinschaftlichen hat. Und das hat dann Auswirkungen. Das ist nämlich das Zweite, was in diesem zweiten Vers vorkommt. Da heißt es ja, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Gastfreundschaft war in biblischen Zeiten besonders wichtig, vielleicht noch wichtiger wie heute, weil es damals ja so war, dass Reisende oft tagelang zu Fuß waren und in vielen Orten gab es jetzt keine offiziellen Unterkünfte oder Hotels, wie wir sie heute haben. Da hat man eine Reise nicht geplant, wie wir es heute machen. Also wenn ihr eine Reise plant, viele von uns planen ja eine Reise, indem sie sich ganz genau schon mal Hotels buchen oder eine Unterkunft, einen Campingplatz vorreservieren oder so. Da weiß man meistens schon vorher, was, an welchem Datum man wann wo übernachten wird. Und es gibt einem dann die Ruhe, wenn man nicht so spontan ist. Dann weiß man ganz genau, da ist ein Platz für mich reserviert und da kann ich hinkommen. Das gab es damals nicht. Die Reisenden damals waren darauf angewiesen, dass es freundliche Mitmenschen gibt, die ihnen ein Nachtquartier anbieten, die sie auch verpflegen, die gastfreundlich sind. Gastfreundschaft war im Reisen damals wichtig, dass das Reisen überhaupt erst so möglich war und im christlichen Kreisen eben auch, dass die Mission so möglich war, wie sie damals geschehen ist. Dass Menschen weiterziehen konnten und das Wort Gottes weitertragen konnten. Das ging auch nur deshalb, weil es auch Menschen gab, die ihre Häuser geöffnet haben und Schlafplätze angeboten haben, dass die Missionare kommen können und bleiben können und dann weiterreisen können. Deshalb ist Gastfreundschaft wichtig, auch schon unter Glaubensbrüdern. Deshalb passt es ganz gut, dieser Vers 2, der da an den Vers mit der Liebe der Glaubensbrüder anschließt. Es braucht ein Vertrauen. So ähnlich wie wenn Elian jetzt quasi nach Prag geht und dann die Leute mal trifft, mit denen sie da Kontakt gehabt hat. Da braucht es ein Grundvertrauen den Menschen gegenüber, die man nicht kennt, die man vielleicht auch gar nicht richtig einschätzen kann. Es war damals auch so, wenn Missionare gekommen sind, dann haben sie denen vertrauen müssen, die ihre Türen geöffnet haben und andersrum auch. Die wussten ja nicht, wer da so kommt oder wer das ist. Und mit dem Vertrauen, das ist manchmal so eine Sache, da geht man nämlich immer auch ein Risiko ein, weil Vertrauen immer auch missbraucht werden kann. Ich glaube, dass hier die Verbundenheit in Christus eine ganz große Rolle spielt. Dass dies uns möglich macht, Vertrauen zu leben, dass es uns leichter macht, vertrauensvoll auch Fremde einzuladen. Dass sie uns helfen kann, dass nicht immer die Skepsis und die Sorge gewinnt, sondern dass auch das Vertrauen das Größere ist. Das griechische Wort für Gastfreundschaft, das in unserem Predigtext hier steht, heißt ganz wörtlich übersetzt Liebe zum Fremden. Also nach dem ersten Vers, wo das Philadelphia, Liebe zum Bruder kommt, kommt hier auf einmal Philoxenos, das ist Liebe zum Fremden. Wenn man Fremde lieben soll, dann geht es nur, wenn man vertraut und wenn man auch mutig vertraut. Und wir finden in der Bibel so viele Beispiele von Menschen, die mutig vertraut haben und ihre Häuser geöffnet haben. Ich denke da zum Beispiel an den Hananias, der den Saulus zu sich in seine Wohnung eingeladen hat, den Christenverfolger, der bekannt war als der, der ganz besonders hart gegen Christen vorgeht. Dem hat er seine Türe geöffnet. Dem ist leichter gemacht worden, weil er eine Verheißung von Gott bekommen hat, dass er dieses Vertrauen auch wagen soll. Und er hat es gemacht, hat den Saulus hereingelassen und es hat sein Leben verändert. Auch seine Sicht auf den Saulus hat es verändert. Oder wir haben vorher gehört, die Schriftlesung, die uns Diana gelesen hat, der Abraham, der sitzt in seinem Heim bei Mamre und dann kommen auf einmal drei fremde Männer. Erst später hat sich herausgestellt, dass das Engel sind, die da zu ihm kommen. Erstmal hat er sie bewirtet, hat ihnen das Beste geboten, was er hat. Und erst im Gespräch dann ist rausgekommen, dass sie eine Verheißung für ihn haben, eine Verheißung für ihn konkretisiert haben, dass er einen Sohn gebären wird. Zum Glück hat er seine Tür geöffnet, zum Glück hat er vertraut, weil durch diese Begegnung für ihn ganz wesentlich was sich verändert hat in seinem Leben. Es hat ihm gut getan, diese Begegnung. Oder nur ein Kapitel weiter passiert Lot was ganz Ähnliches. Der lädt auch zwei Männer ein, die Engel sind. Er kennt es aber auch erst später, dass sie Engel sind. Und weitergelesen im Richterbuch passiert es beim Gideon und beim Manoach mit seiner Frau genau das Gleiche. Auch ihnen wird erst klar, dass sie Engel beherbergt haben, als diese im Feuer zum Himmel auffahren. Vorher schon, wo sie noch nicht wussten, dass es Engel sind, haben sie ihre Türen geöffnet. Und beide erhalten sie auch lebensverändernde Nachrichten, die ihr Leben komplett zu Gott hinwenden, weil sie die Türen geöffnet haben. Oder ich denke an diese Witwe in Sarepta, die ohne ihn zu kennen den Propheten Elia in ihr Haus reinlässt, die für ihn backt mit dem letzten Öl, das sie gerade noch finden kann und die dann erfahren darf, dass ihr Leben gerettet wird und das von ihrem Sohn sogar noch ganz direkt. Und wenn ich an die Emmaus-Jünger denke, die merken auch nicht, dass es der auferstandene Christus ist, den sie an ihren Abendessenstisch einladen. Aber durch die Begegnung verändert sich ihr Leben. Merkt ihr, wie oft es vorkommt, dieses Motiv, dass es gut ist, gastfreundlich und mutig zu vertrauen, dem Fremden die Türen zu öffnen und eben ihn nicht weiterzuschicken? Ganz oft wirkt dadurch Gott ins Leben von diesen Menschen. Ganz oft begegnet ihnen Gott bei ihnen zu Hause. Und er beschenkt die Leute, die doch vorher eigentlich erstmal selber bereit waren, Fremden was zu schenken. Vielleicht kann man das im Umgekehrten auch sehen. Ich denke manchmal, für wie viele Wirte in Bethlehem hätte es ihr Leben verändert, wenn sie für das fremde Paar aus dem Norden Israels dann doch noch eine Unterkunft bereit gehabt hätten. Und dieser eine, der seinen Stall zur Verfügung stellt und der das zu einem provisorischen Kreißsaal werden lässt, der hat nicht viel geben müssen, aber er war eben bereit. Der hat dem Herrn der Welt den Platz gegeben, von dem aus alles neu geworden ist. Da hat sich alles verändert dadurch. Wenn wir den Aufruf zur Gastfreundschaft aus unserem Predigtext Hebräer 13 in unsere Zeit übertragen, dann glaube ich, dass wir nicht dabei stehen bleiben sollten, uns vorzunehmen, dass wir möglichst viele Kuchen backen, wenn jetzt irgendwie Gäste kommen. Oder dass wir uns fragen, was gehört sich eigentlich, wenn Gäste kommen? Ja, dass man zum Beispiel immer das ordentlich aufgeräumt hat, falls mal jemand kommt. Oder dass man sich überlegt, was bietet man zum Trinken an und so weiter. Das ist alles richtig. Der Abraham hat es ja auch gemacht, gell? Und hat das beste Kalb serviert. Aber ich glaube, dass es in unserem Predigtext noch mal ein bisschen mehr geht, als um das anständig zu sein und nett zu sein. Sondern es geht um eine Verbundenheit. Auch hier geht es um eine Verbundenheit. Es geht darum, den anderen, den Fremden, zu sehen mit dem, was er braucht. Was er in diesem Moment braucht. So wie es die Emmaus-Jünger getan haben und die vielen anderen Beispiele. Gastfreundschaft zeigt sich darin, wie wir unseren Mitmenschen mit den Dingen dienen, die wir haben und sie nicht haben. Die sie brauchen und die ein Leben verändern können. Und dann ist Gastfreundschaft nochmal mehr als nur das Zimmer aufgeräumt zu haben und Kuchen gebacken zu haben. Gastfreundschaft ist dann zum Beispiel auch, jemandem die Sprache beizubringen, die man in unserem Land spricht. Das ist wichtig für den und das kann man ihm geben. Oder für jemanden Kinder zu hüten, wenn man Zeit hat und derjenige sie dringend braucht. Oder jemanden, der fremd ist, medizinische Versorgung zu ermöglichen. Dass wir auch Fremden in unserem Land Anteil geben an unseren sozialen Systemen, dass wir sie dadurch auch finanziell absichern, mitversichern. Das ist Gastfreundschaft, gelebte Gastfreundschaft. Dass wir Menschen erlauben, sagen zu dürfen, was man woanders nicht laut sagen darf. Das ist gelebte Gastfreundschaft. Und dann natürlich gibt daneben auch ganz praktische Dinge, dass man Menschen hilft, eine Unterkunft möglich zu machen oder dass sie einen Job finden. Oder auch, dass man ihnen Schutz bietet. Manchmal gehört es zur Gastfreundschaft, Schutz zu bieten. Auch bei uns haben das Menschen getan, in Kriegszeiten zum Beispiel, die andere versteckt haben. Die haben den Schutz geboten. Das war das, was die dringend gebraucht haben. Und das war gelebte Gastfreundschaft. Oder wenn man Pflegekinder in der Familie aufnimmt, ihnen eine Heimat gibt, ihnen Schutz gibt, Vertrautheit gibt. Das ist gelebte Gastfreundschaft. Bei der Geschichte, in der Lot die beiden Fremden in sein Haus aufnimmt, da ist auch Schutz, das er bietet. Denn die Nachbarn von Lot sind überhaupt nicht gastfreundlich. Die rotten sich zusammen, die fordern die Fremden heraus und wollen sie lynchen. Aber er schützt sie mit allem, was er hat. Da ist Schutz, das was er bieten kann. Auch das ist was, was wir in unserem Land haben, was so viele andere nicht haben. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr was bekommen habt, dass ihr Gastfreundschaft erlebt habt, weil ihr was gekriegt habt, was euch wichtig war, was jemand anders gehabt hat und ihr vielleicht nicht? Ihr dürft auch mal wieder einen Moment nachdenken, ob euch da was aus eurem Leben einfällt. Wenn jemand mutig ist und was parat hat, darf er es gerne auch sagen. eine Unterstützung, die man selber sich nicht geben konnte, die ein anderer einem gegeben hat. Also ich denke zum Beispiel an eine Geschichte, die mir in Neu-Delhi passiert ist, in Indien. Da war ich in einem Haus von einer Familie oder bin zu einer Familie gegangen. Das war abgesprochen, dass ich da bei denen übernachten werde. Aber bin dann vom Bahnhof mit dem Taxi dahin gefahren durch ganz Neu-Delhi. Und dann, als ich da angekommen bin, hat der Taxifahrer von mir, ich glaube, irgendwie 600 Rupien verlangt oder so. Das sind ungefähr 9 Euro. Habe ich gedacht, ja, das ist ja, ein guter Preis. Und die Frau, die Familie, bei der ich da gewohnt habe, die hat gesagt, nee, das zahlst du auf gar keinen Fall, weil das ist ein völlig überteuerter Preis für Neu-Delhi-Verhältnisse. Ja, dem zahlst du maximal 100 Rupien. Wusste ich nicht, gell? Ich hätte ihm wahrscheinlich das Sechsfache gezahlt und hätte damit auch einiges durcheinander gebracht dort. Da war sie die mir eine Hilfe gegeben hat, weil dann konnte ich die anderen 500 Rupien noch für andere wichtige Sachen, habe ich da parat gehabt. Das war in dem Fall eine wichtige Hilfe. Hätte ich selber nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob euch sowas einfällt oder wo ihr irgendwo schon mal so eine Gastfreundschaft erlebt habt, wo ihr gesagt habt, jawohl, das brauche ich. Ich glaube, wenn wir es noch ein bisschen weiter fassen, dann sind wir als Gastgeber die, die auch anderen Menschen Hoffnung geben können, weil das als Christen haben wir eine Hoffnung, die viele andere Menschen nicht haben und die doch so wichtig ist fürs Leben von vielen anderen Menschen. Und deshalb ist es Gastfreundschaft, wenn wir Hoffnung weitergeben. Ich finde, es passt ganz gut, dass dieser Vers von der Gastfreundschaft direkt nach dem mit der Bruderliebe kommt, weil es einen Zusammenhang gibt, weil die Verbundenheit in Christus uns auch als Gastgeber befähigt. Es ist eben nicht nur Nettigkeit und anständig zu sein, was uns motiviert, Gastgeber zu sein, sondern es ist auch der Glaube, auch die Verbundenheit in Christus, die uns dazu bereit macht, Gastgeber zu sein. Gastgeber sein ist eigentlich auch was Geistliches, hat eine geistliche Komponente. Und das sehen wir an diesen vielen Geschichten in der Bibel, wo Engel als Gäste offene Türen gefunden haben. Da hat sich das Leben von den Gastgebern verändert. Die haben neue Hoffnung bekommen. Die haben einen Glauben gestärkt bekommen. Schon allein deshalb ist es wichtig, Gastgeber zu sein. Oder vielleicht kann man es nochmal mit einer tieferen Ebene sehen. Wir Christen sind auch selber Reisende. Wir sind in unserem Leben unterwegs zu unserer himmlischen Heimat. Wir sind die, die der Einladung folgen, die wir vorher gesungen haben. Sein Haus hat offene Türen. Gott lädt uns zu sich ein. Und auf dem Weg dorthin, da können wir einander Gastgeber sein. Das hat mal ein katholischer Theologe, Romano Guardini heißt er, der hat es mal gesagt, dies ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass ein Mensch dem anderen Rast gebe auf der großen Wanderschaft zum ewigen Zuhause. Das ist ein toller Satz, finde ich. Der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass ein Mensch dem anderen Rast gebe auf der großen Wanderschaft zum ewigen Zuhause. Wir sind gleichzeitig Gastgeber und Wanderer. Deshalb ist Gastgeberschaft aus der Verbundenheit mit Christus heraus mehr als anständiges Verhalten, weil wir einander davon weitergeben können. Ausdruck geschwisterlicher Liebe. Und damit kommen wir zu dem dritten Vers, denn auch der kommt aus der Verbundenheit heraus. Ein Vorrecht, das wir als Christen hier haben, das viele Christen in anderen Teilen der Welt nicht haben, ist, dass wir den Glauben in Freiheit leben dürfen, ohne dafür Leiden in Kauf nehmen zu müssen. Wie viele Menschen wünschen sich das, so glauben zu dürfen? Schon damals war das so, dass Glaube zu leben heißt manchmal, das war manchmal damit verbunden, dass man auch Leiden ertragen musste. Und da ist die Verbundenheit, drückt sich darin aus, dass wir mitleiden mit den Christen, die so Glauben leben müssen. Das ist eine emotionale Verbundenheit. Dazu haben offenbar damals schon die Christen ermahnen müssen und heute umso mehr. Verbundenheit zeigt sich darin, dass mir die leidenden Glaubensgeschwister nicht egal sind. Selbst wenn ich an deren Situation gar nichts ändern kann. Es ist wichtig, dass wir einander nicht verlieren, dass wir nicht eine Art Zwei-Klassen-Christsein etablieren. Die einen, die ihr Christsein im Leiden leben und die anderen, die so eine Art Wohlstandschristentum leben. Wir brauchen einander, wir brauchen die Verbundenheit und auch Mitleid hält uns verbunden. Und ich glaube, dass es heute so einfach möglich ist wie noch nie zuvor, dass man dieses Mitleiden konkret machen kann. Denn wir können heute konkret beten. Open Doors gibt es ja heute, die erinnern daran an verfolgte Christen in der ganzen Welt. Da kann man sich Geschichten durchlesen, ganz konkrete Erlebnisse, was Menschen ertragen müssen dafür, dass sie sich zu Jesus bekennen. Und das kann man mit Namen und mit ihrer Situation ganz konkret vor Gott bringen. Das bleibt ja nicht so allgemein, das verbindet. Oder wir können an Menschen denken, wo wir Verbindung haben, zum Beispiel Jura und Natascha Kritzan in Russland, die dort ihren Glauben unter erschwerten Bedingungen leben und Gemeinde bauen. Vielleicht haben manche von euch Patenkinder in anderen Teilen der Welt. Oder mir persönlich sind die Christen in Indien eben nahe. Die haben es da auch politisch sehr schwer gerade. In China genau das Gleiche, in Südamerika und so weiter. Ich finde es wichtig, dass wir diese Verbundenheit in Christus haben und dass wir sie auch im Mitleiden nicht verlieren, dass wir das nicht verlieren. Und vielleicht auch in gar nicht so großer Ferne gibt es Menschen, die es wegen ihrem Glauben schwer haben. Zum Beispiel in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis, im Arbeitsumfeld oder vielleicht auch in ihrer Ehe, wenn der Partner das Ja zu Jesus nicht mitgehen kann oder mitgehen will und die Ehe deshalb in einer Gefahr steht. Auch da ist Mitleiden wichtig. Also ihr merkt, wie diese drei Verse eigentlich drei Aufforderungen, Glauben zu leben, darin ihre Verbindung haben, dass sie aus der Verbundenheit zu Christus kommen. Das schenkt uns die Verbundenheit als Christen untereinander, das schenkt uns die Verbundenheit mit Christen, die uns sogar fremd sind, aber auf derselben Reise unterwegs sind. Und das schenkt uns auch das Mitleiden mit Christen, die Leiden ertragen müssen. Vielleicht kann man so auf den Punkt bringen, dass Anteilnahme der Ausdruck von Verbundenheit ist und dadurch Glaube lebendig wird. Übrigens, auch bei Alan Bennett und bei dieser seltsamen Mary Shepherd, die da in seinem Vorhof kampiert, in ihrem Busle, da bleibt es nicht bei dem Mitleid des Schriftstellers und bei seinem gastfreundlichen Entgegenkommen, dass er ihr diesen Parkplatz in seiner Auffahrt anbietet. Die beiden kommen natürlich auch miteinander ins Gespräch, zwangsläufig, wenn man so eng aufeinander wohnt. Die geraten manchmal auch ein bisschen aneinander, aber an einer Stelle kommen sie auch auf den Glauben zu sprechen. Und auch da sind die Unterschiede sehr, sehr groß, denn diese alte Mary kämpft mit ihrem katholischen Glauben und sie unterhalten sich. Und da gibt es eine Szene, da stehen die beiden unter einem Kreuz, sie schauen hoch auf Jesus und die alte Dame fragt den Autor Alan Bennett, sind Sie der Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus? Sie kommen ganz direkt darauf zu sprechen, wer Jesus für sie ist, ob der eine Verbundenheit für sie ist. Und wie der Alan Bennett dann darauf reagiert, das können wir ja dann am Freitag gemeinsam anschauen, wenn ihr euch einladen lasst. Bis dahin. Jetzt sage ich erstmal Amen.